Arthur Muhl hat seinem Vortrag ein Wort zugrunde gelegt. Ich lese Jesaja 46, die Verse 9 und 10.
Bitte die Geschwister jetzt sehr gut aufzupassen. Wir haben heute früh gehört, die Ohren öffnen und reinlassen.
Ich hoffe, dass ich deutlich reden kann. Jesaja 46, die Verse 9 und 10. Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkündige.
Moment, nur diese paar Worte, genau noch übersetzt, der ich aus dem Anfang heraus schon das Ende verkündige.
Und von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Bis dahin.
Erstens, mein Ratschluss. Den hat er nicht gefasst bei sich selbst. Da hat er alle anderen raten lassen. Hat er die Ratschläge heiliger Engel und sogar der Gedanken unserer Herzen geprüft und wenn zur Durchführung genehmigt. Das ist der Ratschluss Gottes. Ein Ratschluss kommt zustande, wenn viele beraten und dann eins werden. Dann ist ein Ratschluss zustande gekommen. Aber all das Wohlge, was Gott, der Ratschluss fällt, Gottes gefällt ihm gar nicht. Da sind ja 95% furchtbare, schreckliche Dinge drin. War der Erste Weltkrieg ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes? Selbstverständlich. Der Zweite und wenn ein Dritter kommt und so weiter und so weiter. Ratschluss Gottes, kein Wohlgefallen. Aber alles, was Gott wohlgefällt, jetzt betonen,
werde ich tun.
Werde ich tun. Alles Gott Wohlgefällige tut er selbst. Nach dem Vorsatz, nicht nach dem Ratschluss, nach dem Vorsatz, den er gefasst hat bei sich selbst.
Ja. Jesaja, im Jesaja, Propheten Jesaja, sind regelrechte Proklamationen, könnte man sagen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Vater, wir möchten niederfallen und anbeten, ob all dem, was du uns durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort offenbarst. Und wir können nur staunen, wie du deinen Heilsratschluss durch schlimme Tiefen hindurch doch zum Ziel führst, nämlich zu deinem Wohlgefallen. Und wir dürfen es jetzt schon erkennen, dass die Endziele aller deiner Wege deine Liebe sind. Und wir danken dir für diese lebendige Hoffnung, nicht nur für uns, sondern auch für dein Volk Israel, für alle Menschen, für dein ganzes Weltenall. Hab Lob und Dank, dass das Opfer deines geliebten Sohnes voll ausreicht, um eine ganze Welt zu erretten und zu erlösen. Nun segne uns diesen Abend und schenke uns viel Gnade zum Aufnehmen von dem, was gesagt wird. Amen.
Amen. Wir haben nun zuerst einige Projektionen, damit wir einen optischen Überblick haben vorerst. Und da wächst der Herr. Also,
geht's?
Ich gehe das um Anzünden. Ja.
Was mache ich denn nur? Verses. Nicht wenige kennen das schon, deshalb ganz kurz. Standard hier stehen bleiben. Ich muss so rein, wir sprechen.
Wir haben vor uns hier den siebten Tag, an dem Gott ruhte, den er segnete. Leider geschah der Fall der ersten Menschen durch Lügenworte des Feindes, der alten Schlange. Dann vergehen 1000 Jahre seit dem Fall Adam. Und dann erscheint Noah. Wieder 1000 Jahre, dann erscheint Abraham und Lot. Wieder 1000 Jahre, dann sind David und Salomo da. Und die vierten 1000 Jahre sind abgelaufen, dann erscheint Jesus Christus in Niedrigkeit, Symbol eben das Kreuz von Golgatha. Wieder vergehen 1000 Jahre zum fünften Mal und hier in der Mitte begannen die Kreuzzüge. Da meinte die damalige Christenheit, sie seien nun das neue Israel, das Land gehöre ihnen. Großer Irrtum. Und nach 6000 Jahren sind wir bei unserem Jahr 2000 nun angelangt. Und schon steht ein Staat Israel hier. Und wenn ihr das geschehen seht, dass der Feigenbaum, der vor 2000 Jahren, weil er nur Blätter und keine Frucht hatte, verflucht wurde, nicht für in Ewigkeit, sondern für dieses Zeitalter, traf das damalige Judentum der Fluch, der Feigenbaum verdorrte, die Blätter fielen ab und das Holz wurde dürr. Und nun sagt Jesus, wenn ihr nun als Zeichen des Endes dieses Zeitalters, nachdem die Jünger gefragt haben, wenn ihr nun wieder den Feigenbaum seht, dass er sein Holz beweglich wird und wieder Blätter gewinnt, bitte, noch keine Frucht. Vor 2000 Jahren traf den Feigenbaum Juda den Fluch, der Fluch, für diese 2000 Jahre. Und jetzt ist er nur wieder zurückgekehrt in den verfluchungswürdigen Zustand, wie es war vor 2000 Jahren. Dazu sagt nun Jesus heute, wenn ihr das geschehen seht, dass es wieder einen Feigenbaum gibt, auch wenn er nur wieder Blätter hat, dann wisset ihr von selbst, dass der Sommer, das Reich Gottes, nämlich das tausendjährige Reich, vor der Türe ist. Fährt dann noch weiter, ja, so und so. Das heißt also, dass ums Jahr 2000 die große Wende stattfinden wird, Übergang zum tausendjährigen Reich. Dann haben wir die Inhalte. Hier fand die Vermischung statt zwischen himmlischen Majestäten, Geistwesen und den Töchtern der Menschen. Die haben mit denen gezeugt. Da kamen die Titanen, die Männer von Ruhm gewesen sind, waren da. Und das war der Grund, dass Gott in den Tagen Noahs die Sintflut durchführte, weil die ganze Menschheit war vollständig verseucht mit diesen Halbgöttern der Titanen. Deshalb kam die Flut in der Mitte des zweiten Jahrtausends.
in der Mitte des dritten Jahrtausends Auszug der Kinder aus Israel, aus Ägypten. In der Mitte des vierten Jahrtausends babylonische Gefangenschaft. In der Mitte vom ersten Jahrtausend seit Christus, da kommen die Araber, Mohammed und das Papsttum auf. Und in der Mitte vom sechsten Jahrtausend Luther, Martin Luther. Das sind alles Inhalte, immer in je einen Tag Gottes, denn vor Gott ist, die Schrift betont, ein Tag vor Gott ist wie 1000 Jahre für uns, bei uns. Petrus wiederholt, 1000 Jahre bei uns sind für Gott nur ein Tag. Zweimal wird das Wörtchen ein betont. Und für mich ist das eine mathematische Gleichung, in die man Werte einsetzen kann. Und siehe da, 1. Mose 1, erste Verse, es werde Licht und es ward Licht, es war Abend und Morgen. Und dann heißt es nicht, erster Tag übersetzt worden ist, sondern ist auch im Hebräischen betont, es war Abend und Morgen, wo Gott das Licht geschaffen hatte. Ein Tag steht da, betont. Das heißt für mich, liebe Geschwister, wie lange diese sieben Schöpfungstage der gegenwärtigen Schöpfung, das ist also der siebte Tag, wo Gott ruhte, das sind dann die sieben Tage weiter vorn. Das heißt für mich, diese sieben sogenannten Schöpfungstage waren je 1000 Jahre. Je 1000 Jahre. Das heißt, von hier Fall Adams, Ende dieses Sabbattages, hier nach 7000 Jahren, genau, also 6 Arbeitstage, dann kommt ein Sabbattag, das 1000-jährige Reich. Für die Menschen, vor Gott, ein Tag, ein siebter Tag. Und wie dort am Ende dieses Sabbattages Gott die Schlange hereinließ, so lässt er am Ende des tausendjährigen Reiches wieder die Schlange herein, den Satan los. Und jetzt will Gott prüfen, ob die Sache da, das ganze System vom tausendjährigen Reich, wo alles nur Friede ist und Wohlergehen und Schönheit und weiß was alles und Segen und Ruhe. Nein. Warum? Da heißt es nämlich für die 1000 Jahre, erstens, denn das Gesetz wird ausgehen von Zion. Das sagt Gott, zweimal sehen. Ob das Gesetz unter günstigsten Bedingungen, wie sie im tausendjährigen Reich sind, dann ein währschaftes Ende erreichen könnte. Nein, eine Katastrophe, wie die Schöpfung vorher noch nie gesehen hat. Und dann heißt sogar hier, wir aus Israel, wir werden wandeln im Namen unseres Gottes Jehova. Alle Nationen aber werden wandeln, jede im Namen ihres Gottes. So. Da hat Gott die heiligen Engel, die das Gesetz angeordnet haben, zu Göttern erklärt über die 70 Nationen, die da gesegnet sind. Dann abschließend für diese Skizze, hier 2000 Jahre, zweites Mal 2000, drittes Mal 2000 Jahre, immer am Ende von 2000 Jahren ist ein 20. Jahrhundert da, da erscheint Abraham beim ersten 20. Jahrhundert und Lot. Beim zweiten 20. Jahrhundert, da haben wir die wunderbaren, das Paar da, die Prophetin Anna, und den Simeon als Mitglieder des 22. Jahrhunderts. Und von denen lesen wir, die wussten, denen hat der Geist Gottes gesagt, ihr werdet nicht den Tod nicht sehen, bis ihr den Erlöser gesehen habt. Das Jesuskindlein wurde ja dann dem Simeon auch vorgeführt. Und die dritten 2000 Jahre enden nun, wir sagen, wir leben im 20. Jahrhundert. Ja, aber bitte, das ist schon das dritte Mal ein 20. Jahrhundert. Noch einmal, erstes, zweites, drittes. Immer 2000 Jahre lang eine Erde ohne ein Volk Israel. Nur Nationen. Zweimal, zweites 2000 Jahre, ein Volk Israel inmitten der Nationen. Dritte 2000 Jahre, ein Volk Israel zerstreut unter alle Nationen. Seht. Und da wäre noch, so, jetzt das nächste kannst du vielleicht da. Gerade das nächste, das dort oben aufliegt, hin. Bitte nicht erschrecken vor Fülle der Dinge. Genügt, wenn ihr diese Ordnungen seht hier, diese blauen da. Hier ist Golgatha, erste Jahrhundert unserer 2000 Jahre. Und das ist jetzt das letzte Jahrhundert. Nur im ersten Jahrhundert hat Gott noch gewirkt. Johannes, der geliebte Jünger, der starb etwa mit 100 Jahren. Und hier mit 1900, Beginn des dritten 20. Jahrhunderts, was wir heute für uns, handelt Gott wieder mit Israel, denn 1897 fand der erste Zionistenkongress statt. Also, erste 100 Jahre, die letzten 100 Jahre. Und was wir nun hier haben, hier ist das Jahr ausgehend des Wortes, Jerusalem zu bauen, und dann will Gott den Sünden ein Ende machen, heißt es, und eine ewige Gerechtigkeit einführen, und zwar nach 70 Siebnern, nicht 70 Wochen, einfach nach 70 Siebnern. Und 70 mal 7 Jahre gibt nun einmal, 7 Jahre sind ja ein Sabbatjahr, 70 mal 7 gibt nun einmal 490 Jahre, und das sind genau 490 Jahre, sind genau 10 mal 49 Jahre, also genau ist eine solche Fünferperiode immer 10 mal 49, also 940 Jahre. So. Und nun von hier aus, ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, dann heißt es, nach 69 mal 7 Jahren, das sind 483 Jahren, wird der Messias weggetan werden und nichts mehr haben hier unten. Das ist Golgatha. Nach 70 hätten sie ihn anstatt ans Kreuz erhöht, auf den Thron Davids erhöht. Damals, da wollten sie Hosianna, dem Sohn Davids. Er kam reitend auf der Eselin und auf des Esel füllen. Also, das Volk wollte das machen, aber die Gegner Israel haben fertiggebracht, das Volk zum Schweigen zu bringen. Und dann heißt es, nach 69, 47, da wird der Messias weggetan. Da ist das Kreuz. Also, und das liegt nun nicht 490 Jahre, weil die letzten 7 nicht laufen konnten, weil sie ihn nach 69 Siebnern weggetan haben. Also da fehlen 7 Jahre, nach denen Gott den Sünden ein Ende gemacht hätte und eine ewige Gerechtigkeit eingeführt hätte. Nun sind aber von hier bis 1997, das ist bald erreicht. sind nun genau 1, 2, 3, 4, 5 mal 49 Jahre. Also, das heißt, 1900, das ist wichtig, 1948 ist nicht irgendein Jahr, sondern mit 1948 beginnt genau von hier aus, von dem Jahr aus, beginnt genau zum 50. Mal eine Sabbat, eine Halbjahrperiode von 49 Jahren zu laufen. 48 plus 49 gibt genau 97, bitte. Und 90 und 97 spielen eine sehr große Rolle, das ist ein riesen Abschluss, ein Übergang Richtung tausendjähriges Reich. So, jetzt das nächste. Ja, danke dir, Ramon. Jetzt erst recht nicht erschrecklich. Liebe Geschwister, wir haben gehört, dass unser Gott ein Gott ist vor aller Zeit. Vor der Zeit, in der Zeitalter bis die Uhr von der Urzeit haben wir gelesen. Und das Wort Grundlegung der Schöpfung der Welt als Katabole ist keine Katastrophe, sondern im Gegenteil. Genau das, was für einen Architekten Grundlegung ist, denn wir graben zuerst die Baugrube und dann graben wir unten noch die Fundamente und dann kommt Katabole, indem wir den Beton da in die Fundamente hinabwerfen und dann die Kellermauern schalen und dann wird der Beton auch wieder abgeworfen. Aber das ist keine Katastrophe, sondern immer ein Neuanfang, grundlegender Neuanfang. Und nun wissen wir ja, dass eben es eine Zeit gab, bevor es Zeiten gab. In der Vorzeit heißt es dann, vor Grundlegung der Welt. Und da wissen wir nun, das ist nun wichtig, warum, ja, vor Grundlegung der Welt, vor den Zeiten der Zeitalter, bevor es eine Schöpfung gab, war da auch etwas, ist da auch etwas bekannt, uns bekannt, was kommt, war und geschah.
Psalm 2.
Da wurden wir elendesten Tröpfe, die auf dem Erdboden herumlaufen, auserwählt, weil wir die Barmherzigkeit unseres Gottes am nötigsten hatten. Nicht, weil wir so fromm sind. Ja. Vor Grundlegung aus erwählt, jetzt kommt aber ein noch wunderbares Wort. Hohe priesterliches Gebet, Vater, auf dass sie die Herrlichkeit erkennen, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt. Vor der Schöpfung. Auf dass sie die Liebe erkennen, Vater, meine Jünger, mit der du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Warum ich das noch jetzt besonders betont habe? Weil nämlich hier, in dieser Phase, 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das war nicht die jetzige, sondern Petrus. Petrus belehrt uns, dass es eine Schöpfung gab, bevor Gott unsere, die gegenwärtige Schöpfung, geschaffen hat. Und dort lesen wir, schreibt Petrus, eine erste Schöpfung, eine damalige Schöpfung, die Gott aus Wasser und im Wasser geschaffen hatte und in einer Universalkatastrophe wieder im Wasser untergehen ließ.
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist diese erste Schöpfung und die ist hier dargestellt. Nun ist ja unser Thema, die für uns, mich heute Abend, die Anfangsgerichte unseres Gottes und das entsprechende Heil von dieser ersten untergegangenen Schöpfung, lesen wir vorerst gar nichts, was da für Heil hervorgekommen ist. Durch die vollständige Zerstörung einer ganzen ersten Schöpfung. Deshalb haben wir gelesen, was war vor der ersten Schöpfung? Die Liebe Gottes, dem Sohne und die Herrlichkeit des Vaters mit der Gemeinschaft mit dem Sohne im Heiligen Geist. Der ich aus diesem Anfang heraus das Ende verkünde. Da ist also die erste Schöpfung auch drin. Die hat die ganze Verheißung an von Herrlichkeit und Liebe zu gut. Und dann sind wir hier, sind wir erst dort, wo Adam erscheint. Das ist nun die Zeit, also eigenartig. Ich will gerade mal zeigen, hier ist da wieder, hier, ah ja, das Gelb hier bedeutet ja schon Richtung Vollendung. Und dann haben wir hier das böse gegenwärtige Zeitalter, das beginnt nicht mit Jesus Christus, sondern das beginnt schon mit den Tagen Noahs. Hier Wasserkatastrophe einer ersten Schöpfung, zweite Wasserkatastrophe in den Tagen Noahs und hier unser böses Zeitalter beginnt mit nach der Katastrophe Noah, nach der Sintflut und dauert bis zum Jahr 2000 unsere Zeitrechnung. Und hier ist das Kreuz vom Golgatha. Das ist das gegenwärtige böse Zeitalter. Und nun schreibt Paulus in Epheser 2, ich glaube in Vers 2, hat er das Wort, das Zeitalter, also der Äon dieses Kosmos. Jedes Zeitalter bildet gleichzeitig einen Kosmos, also eine Welt. Das nur so. Dann haben wir hier die Wassergerichte und von da ab vor dem tausendjährigen Reich, gibt es ein Feuergericht, das die ganze Erdoberfläche verbrennt, samt der Langensteinbachröhre. Vollständig und ungepflügt wird. Dann kommt das tausendjährige Reich und nach dem tausendjährigen Reich ein Universalbrand, in dem nun alle Elemente, sie können heißen Sauerstoff oder Wasserstoff oder wie sie wollen, alle Elemente werden aufgelöst in einem gewaltigen Brand und so, dass Gott, wenn er dann neue Erde und neue Himmel schafft, man der alten gar nicht mehr gedenkt. Da macht er wirklich alles neu. So, jetzt können wir das auch wegtun, dann habe ich keines mehr, oder? Noch eines?
Das ist jetzt nicht.
Ah, natürlich, die Arche Noah, wir haben ja gehört auch. Also, es ist eine Schande bis und mit Lästerung, wie unsere fromme Bücherwelt unseren Sonntagsschülern und Kindergärtnern eine Arche präsentiert, wobei schon genügt, wenn ein Elefant und sonst ein Viech am Rand stehen, dass die Arche schon kippt.
Dabei war die Art, haben wir die genauen Maßbeschreibungen in unserer Bibel. Diese Arche war, was die Länge betrifft, zweimal so lang wie diese Konferenzstätte. Das ist die Wahrheit. Die Konferenzstätte hier allein, die ist 70 Meter lang. Da stand der Hartmut und ich mal vor der Baugrube, da waren gerade die Kellermauern fertig. Dann sagt er zu mir, du Arthur, sind wir eigentlich verrückt. Ja, so ein Unternehmen privat durchzuführen, sind wir eigentlich verrückt. Ja. Also, ja, wir waren etwas richtig verrückt. Ja, ja. Also, die Arche Noah, drei Stücke, ja, so. Und die Querschnitt, alles, einen Mittelgang mit den Rampen, wo der Eingang da im mittleren Geschoss, da ein Erdwall, und da kamen dann die Tiere rein. Und ihr seht hier ein Licht oben, das heißt einfach ein Mittag oben, das Licht und Luft einließ, das ist hier dargestellt, wie das hätte sein können, also durchgehendes Licht hier oben und Eingang hier in der Mitte. Und da die kleinen Pünktchen, das sind die Noah und seine acht Verwandten, sodass wir endlich einen vernünftigen, zuverlässigen, wenigstens jetzt eine Ahnung haben, was diese Arche des Noah wirklich war. So, jetzt können wir das ausrichten. So, es ist jetzt 8:06 und Punkt 8:30 sollen wir schließen. Hatte das Blatt in der Hand?
Da ist es.
Danke. Unser Thema ist ja Gottes Gerichte in alter Zeit. Von Petrus sind wir belehrt worden, dass wir wohl tun, auf das prophetische Wort zu achten, denn es leuchtet wie eine Lampe, und das ist etwas flach übersetzt. Das griechische Wort bedeutet direkt das, was den goldenen Leuchter. Der goldene Leuchter war ja im Heiligtum und da war es ohne Licht vom goldenen Leuchter, war es finster. Er schien in der Finsternis und hat dann das Heiligtum erleuchtet. Da sollen wir darauf achten, und er ist im prophetischen Wort befestigt worden, weil er den Herrn auf dem heiligen Berge in seiner Herrlichkeit gesehen hat, wo sie da drei Hütten hätten bauen wollen. Petrus. Das ist 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21. Ebenfalls hat Petrus uns in seinem zweiten Brief die gewaltige Mitteilung machen, niederschreiben dürfen, dass erstens in den letzten Tagen Spötter kommen werden. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Sind so viele Jahre vergangen, seit die Väter entschlafen sind und noch nichts ist gekommen. Was wollt ihr da noch warten? Und jetzt ein wichtiges Wort, das die dann uns sagen. Oh, was ihr da erzählt, dummes Zeug, so wie heute in unserer Schöpfung, da reden sie noch, die Spötter, doch von einer Schöpfung, also muss ja ein Schöpfer da sein, so wie die Gesetze in der Gegenwart, in der heutigen Schöpfung, die Naturgesetze laufen, so war es von Anfang der Schöpfung an. Das ist die Weisheit dieser Spötter. Aha, was sagt die Schrift dazu? Gab es einmal eine erste Schöpfung? Haben die ja keine Ahnung. Ist da schon alles schön brav gewesen wie heute, die Naturgesetze? Wenn eine ganze erste Schöpfung untergegangen ist, universal Wasserkatastrophe, haben die Spötter dann recht, so wie die Naturgesetze uns heute bekannt sind, so war es von Anfang der Schöpfung an. Und wie war es mit der großen Flut in den Tagen Noahs? Da hat Gott, jetzt müssen wir sagen, nur unsere arme Erde global so überschwemmen lassen, dass die Arche ja dann, als die Wasser schon wieder gesunken sind, wo landete? Auf dem Ararat, der ist über 5000 Meter hoch. So hoch standen die Wasser. Und in diesen 1000 Jahren, wo diese Riesenwasserkatastrophe, ja, ganze Bergmassen mit sich rissen und so weiter, unvorstellbare Umbrüche in der Form unserer Erdoberfläche vor der Flut in den Tagen Noahs, da ist erst der heutige Zustand unserer Erdoberfläche so ungefähr so geworden, wie es heute ist. Schade, ich habe eine farbige Aufnahme vom Grand Canyon in den USA. Das sind alles horizontale, etwas rötliche Streifen, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Meter hoch, und dann etwas bläuliche, alles horizontal um alle Ränke herum da im Canyon. Also von oben bis unten alles horizontale, horizontal, was heißt das? Genau der Beweis, wie bei unseren Stauseen in unseren Alpen im Frühjahr, da hat es fast kein Wasser mehr drin. Aber warum? Weil es während dem Winter, da ist wieder etwas gesunken, stehen geblieben. Und dann bildet es am Rand bei uns Stauseen horizontale kleine Stufe und dann geht es wieder runter und dann kommt wieder so eine kleine Stufe. Also unsere Stauseen sind der Beweis für Grand Canyon, dass
diese Wasser, als sie sanken, immer horizontal und so weiter.
Schichten.
Ja, so. Petrus, und dann fährt er aber weiter. Diesen Spöttern war es nach ihrem eigenen Willen verborgen, wie die Dinge wirklich liegen. Aha. Haben wir heute früh gehört vom eigenen Willen. Wie oft wollte ich, aber ihr habt nicht gewollt. Nein. Die wollen die Wahrheit gar nicht wissen. Ja. Nach ihrem eigenen Willen ist es ihnen verborgen, wie die Dinge wirklich lagen. Und unsere Erde, naja, es ist erst Viertel nach acht. Unsere Erde, die war bei der ersten Schöpfung schon vorhanden, aber nicht bewohnt. Noch nicht. Gott spricht zu Hiob: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Ihren Eckstein gelegt habe. Den kennen wir, Jesus Christus. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Als alle Morgensterne jauchzen und alle Söhne Gottes jubelten. Aha. Da waren also vorerst nur himmlische Wesen, Heerscharen und Fürstentümer und Gewalten da. Und währenddem die schon da sind, offenbar Gott Ankündigung, jetzt meine Herren, jetzt schaffe ich eine Erde, so und so, und auf dieser Erde setze ich das Wunderbarste meiner Schöpfung hin, nämlich das einzige Geschöpf, das ich erschaffe als mein Ebenbild, mein Abbild. Adam, nun, war der wievielte Mensch nach der Schrift? Langsam mit der Antwort. Der erste Mensch, Adam. Gar keine Verwechslung möglich. Adam als Abbild Gottes war in einer Gestalt männlich-weiblich. So ist Gott. Er kann sich erbarmen, wie ein Vater sich erbarmt, und trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Gott. In einer Gestalt. Männlich, weiblich. Adam als Abbild Gottes war nun auch in einer Gestalt männlich, weiblich. Ja, woher hat dann Gott die Eva genommen? Woher hat Gott die Eva genommen? Aha. Aus dem Adam heraus. Bitte. Die erste große Narkose hat Gott vorgenommen. Er legt einen tiefen Schlaf auf Adam. Ja. Und was macht er? Luther hat sich wahrscheinlich schon geschämt. dass er eine Rippe von Adam nahm und das Weib dann bildete. Nein, Hebräisch, er nahm eine ganze Hälfte von Adam und bildete daraus das Weib, die Eva. So. Frage, was bedeutet das? Das war der Grund der folgenden Katastrophen. Er soll herrschen über alle Vögel des Himmels, über alle Fische im Meer, über die ganze Schöpfung. Auch die Himmel und die Götter und die Fürstentümer und Gewalten, alles hat er dem Adam unter seine Füße gelegt. Als Abbild Gottes. Und jetzt darf er sogar der ganzen Tierwelt, der Zoologie, jedem Einzelnen einen Namen geben. Da wusste Gott genau. Adam, der weiß genau, jeder Name ist genau eine Zahl und so weiter. So, wunderbar. Gott wusste, der macht keine Fehler. Also er hatte Vollmacht, jedem einzelnen Tier den Namen zu geben. Also jetzt führte Gott all die ganze Tierwelt vor Adam vorbei. Da war die Eva noch in ihm drin. Jetzt kommt das Katastrophchen. Nur ein falscher Blick in falsche Richtung. Er sieht bei den Tieren, da ist immer ein Männchen und ein Weibchen. Immer zu zweit gehen die vorüber. Was macht er jetzt? Schade. Schade. Wo war der falsche Blick? Auf sich selbst. Und jetzt kommt die zweite Katastrophe, zweiter Fehler, den er macht, folgt meistens ein zweiter nach dem ersten. Anstatt den Herrn zu fragen, Herr, warum bin ich so? Bleibt er dabei und wünscht sich auch so ein Weibchen neben sich. Und jetzt sagt Gott, es ist nicht gut. Zum ersten Mal, wo Gott sagt, es ist nicht gut, hier, da liegt die Sache. Und jetzt Eva daneben und schon haben wir die Katastrophe. Und in den Lenden Adams, des ersten Menschen noch samt der Eva drin, waren schon alle Samen keimmäßig, alle Keime einer ganzen kommenden Menschheit. Wir alle waren auch schon in den Lenden Adams. Ich bin doch aus den Lenden meines Vaters gekommen. Und mein Vater, mein Großvater und mein Großvater, ja, wo endet das zuletzt? Also endet alles zuletzt bei Adam. Wir waren alle drin, deshalb lesen wir, und durch den Fall des einen, des ersten Adam, drang der Tod schon durch die ganze Menschheit, vorerst nur samenmäßig. Da war in allen Samen Adams, also in unseren Samen, die noch in den Lenden Adams waren, war schon alles Gift da. Aber da haben wir die wunderbare Verheißung dann. Von einem Weibessamen. Was bedeutet das? Der wird dieser Schlange, die das fertiggebracht hat, den Kopf zermalmen. Der Weibessame. Das ist eine Zeugung und eine Schwangerschaft, wo kein Mann dabei ist. Gab es so etwas? Wie war es bei der Jungfrau Maria? Da hat der Heilige Geist gezeugt. Kein Mann. Weibessame, wunderbar. Und wir denken da auch dann an die Weiblichkeit Gottes. Satan, der dem Gott die Verführung genehmigt hat, von dem wissen wir, die Beweise, Schriftbeweise liegen alle vor. Ich habe noch 6 Minuten liegen vor. Der wurde geschaffen, die Sonne der Gerechtigkeit ist Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Über euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilungen in ihren Flügeln. Und so ist der Mond, ist das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, für Satan. Aber Gott hat den Mond nicht als Mond geschaffen, sondern als kleines Licht. Und die Sonne war das große Licht. Gott hat weder Sonne noch Mond geschaffen. Ja, bitte. Lesen wir mal, kennen wir denn unser erstes Blatt der Bibel nicht? Und Gott sprach, es werden Lichter in der Feste der Himmel, der Ausdehnung der Himmel. Und Gott schuf das große Licht und das kleine Licht und auch die Sterne. Wo ist Sonne und Mond? Nirgends. Das erste Mal, wo das Wort Sonne vorkommt, im Leben Abrahams, 2000 Jahre später, da war dem Abraham unheimlich zumut. Finsternis umgab ihn und Schrecken, furchtbar. Dann heißt es so, da, jetzt kommt die Sonne, da die Sonne untergehen wollte. Da haben wir gleich die biblische Auslegung. Wie entstand denn die Finsternis? Psalm 104. Er hat den Mond gemacht für die Festzeiten. Bitte. Wann ist denn Passa? 14 Tage ab Neumond, da ist Vollmond, da ist Passa. Bin ich verrückt oder stimmt's? Aber Sprung zu Noah. Die Arche wird gebaut. Die Wasser strömen herein, herab. Und das geschieht. Die Arche wird ständig gehoben in die Höhe. Peter schreibt, die Arche ein Vorbild für uns, wie wir getragen werden. Die Gerichtswasser von damals, Tag Noahs, haben die Arche hoch getragen, sodass sie dann auf dem Ararat landen konnte. Dann wissen wir, sie landete da oben. Er lässt zuerst den Raben aus, der kommt nicht wieder. An die Taube, am ersten Mal, die kehrt zurück, nur mit dem Schnabel und Olivenblatt. Und zum zweiten Mal und zum dritten Mal kommt sie nicht wieder, weil die Erde hat sich vertrocknet. Und dann kommt die wunderbare Verheißung. Siehe, ich setze meinen Bogen in die Wolken, denn von Adam bis Noah hat es nie geregnet. Da stieg nur ein Nebel auf, lesen wir, der die Erde etwas befeuchtete. Da war also irgendeine ganz andere Verhältnisse waren da. Und jetzt setze ich meinen Bogen in die Wolken, auf das, wenn es wieder regnet, das ist das Zeichen, dass ich eine solche Wasserkatastrophe nie mehr über meine liebe Erde ausbreiten werde. Der Regenbogen ist das Zeichen des Bundes, sagt er zu Noah, den ich gemacht habe mit allem Fleisch. Mit allem Fleisch. Und das Fleisch ist der Feindschaft, wieder sein Geist. Also Gott hat sich erlaubt, gleich einen Friedensbund zu schließen mit all seinen Feinden. Das ist so ungefähr unser wunderbarer Gott. Und noch einmal diesen Regenbogen, in welchem sämtliche Farben drin sind, in wunderbaren Ordnungen. Wenn wir den Farbkreis schließen, dann haben wir hier rot am Ende und hier blau, tiefblau am Ende. Und wenn die zusammenkommen, haben wir die Farben, also Scharlachrot und Scharlachblau, blau und rot, der Karmesin, dann haben wir das Purpur. Purpur, blauer und roter Purpur, haben sie dem Herrn Jesus noch angelegt da vor dem Pilatus. Also wunderbare Dinge. Und in diesem Regenbogenquerschnitt, der ja in der Spektralanalyse auf dem Tisch des Professors ausgebreitet ist, ist festgestellt, dass jedes Element, wie das sei Wasser, Wasserstoff oder Kohle oder Eisen oder feucht oder trocken, ja, die sind alle platziert an ganz bestimmten Stellen. So. Das heißt, in diesem Regenbogen drin hat Gott seine ganze Schöpfung platziert, wenn er einmal sein wird, alles in allem. Dann ist dieser Bogen des Friedens, der ja am Thron Gottes als grüner Smaragd schon ausgebreitet ist, der Beweis der Treue unseres Gottes, dass alle Gerichte, die er genehmigt hat, eine wunderbare Herrlichkeit als Endertag besitzen. So.
Wir wollen beten. Lieber Vater, lass uns dein Wort immer neu lebendig werden, dass es nicht tote Buchstaben sind, die uns mitunter noch langweilen, sondern schenke das durch deinen Heiligen Geist, wir das Leben, das du allem eingehaucht hast, erkennen und die Veränderungen und den ganzen Gang deiner Heilsgeschichte. Aber dank, dass dein Wort etwas sagt von den Uranfängen, dass wir wissen, woher die Dinge, woher auch das Menschengeschlecht und woher das Böse in diesem Zeitalter gekommen sind. Habe Dank, dass wir hindurch und auch in die Ferne blicken dürfen, bis an die Ziele, die du dir in deinem Vaterherzen vorgenommen hast, das Ganze all einmal unter dem einen Haupte zusammenzubringen, in dem Christus. So hast du es uns mitgeteilt. Und daran halten wir fest, das glauben wir, und das wird uns immer wieder mit Freude erfüllen und Trost und Mut geben zum Weiterwandern. Und so habe Dank, dass wir auch jetzt an den Tisch treten dürfen, an dem einmal deine 12 Jünger saßen in jener letzten Nacht. Und dass wir im Geiste nun mit an diesem Tische sein und mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Dafür danken wir dir und dafür erbitten wir jetzt deinen Segen. Amen.
Amen.
Wir wollen ja wie immer am Ende einer Konferenz heute Abend noch miteinander das Herrenmahl feiern. Wenn nun welche hier sind, die von auswärts sind, die nach Hause gehen wollen, oder auch welche aus den Konferenzgästen, die nicht teilnehmen wollen, dann haben sie Gelegenheit, jetzt dann, während wir singen, den Raum ganz stille zu verlassen. Dann wünschen wir ihnen einen guten Heimweg und Gottes Segen. Und wir wollen aus dem Lied Nummer 35, bitte, Melodie, ich bete an, die Macht der Liebe. Lied Nummer 35, die drei ersten Verse singen. Vielleicht darf ich die, die ganz hinten so vereinzelt sitzen, bitten, etwas nach vorne zu kommen und die Reihen aufzufüllen, weil wir durch jede Reihe einen Teller und dann einen Kelch gehen lassen. Und dann sollten die Reihen möglichst gefüllt sein. Vers 35, 1-3.
In uns sind
Wir sind jetzt im Geiste versetzt in jene finsternisgeschwängerte Nacht vor der Kreuzigung Jesu. Jene Nacht, in der wahrscheinlich die ganze Finsterniswelt sich um Jerusalem herum versammelt hatte. Denn es galt ja, den Sohn des Höchsten im Fleische nun ans Kreuz zu schlagen. Nun einen Sieg zu feiern. Zu meinen, jetzt habe man den Erben und habe das All auf seiner Seite. Ich kann mir denken, dass das eine Nacht von besonderer Last gewesen ist, die da über Jerusalem gelegen hat. Vielleicht haben viele Menschen nicht schlafen können. Und doch, immer wenn ich wieder mal in Jerusalem bin und gerne dann in einer Nacht auf die Geräusche dieser Stadt höre, dann denke ich an jene Nacht. Da waren die Geräusche wohl ganz eigenartig. Vielleicht haben nur wenige Hunde gebellt. Vielleicht hat man gar nicht viel gehört. Und irgendwo auf einem Obersaal, da war dieser Herr, der wusste, in dieser Nacht noch werde ich verhaftet. Der sicherlich in dieser ganzen Nacht keine Minute geschlafen hat. Und hatte die 12 um sich. Eine ganz wichtige Nacht. Denn in dieser Nacht hat er gleich zu Beginn etwas gesagt, woran ich immer gern denke, wenn wir zusammen das Brot feiern, das Brot brechen. Da steht in Lukas 22 im Verse 14 und 15. Und als die Stunde gekommen war, nämlich die Stunde jener Nacht, legte er sich zu Tische und die 12 Apostel mit ihm. Das war jetzt der Augenblick. Sie ahnten auch, da kommt irgendetwas. Vielleicht hat keiner gewagt, ein Wort zu sprechen. Schweigend haben sie sich auch um den Tisch gelagert, wie es ihr Herr tat. Und dann spricht er als erstes folgende Worte. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Er hat ihnen zunächst eine Liebeserklärung gemacht. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, eine Verdoppelung, die die Intensität dieser Sehnsucht darstellt, mit euch noch einmal Tischgemeinschaft zu haben. Denn noch in dieser Nacht werde ich von euch genommen sein und morgen werde ich ans Kreuz gehen. Ich habe mich gesehnt mit euch und habe mich auf diese Stunden, die letzten Stunden auf dieser Erde im Fleische gefreut, sie mit euch zu verbringen. Und wir dürfen nun im Geiste auch mit stille Teilhaber dieser Stunde sein. Und dann berichtet uns der Apostel Paulus, der ja wohl den Herrn in Niedrigkeit nie gesehen hat. Wenn er also sagt, er habe es von dem Herrn empfangen, was er uns da berichtet in 1. Korinther 11 bei der Einsetzung des Mahles, dann muss er es von dem erhöhten Herrn empfangen haben. Ich könnte mir denken, vielleicht bei seiner Entrückung. Er ist ja zweimal entrückt gewesen, wie er in 2. Korinther 12 uns erzählt. Einmal bis in den dritten Himmel. Und er sagt, er wisse nicht, ob im Leibe oder außerhalb des Leibes. Wahrscheinlich hat er bereits diesen Übergangsleib für diese paar Augenblicke bekommen, der wohl der Leib ist, der in 2. Korinther 5 uns genannt ist, dass er gleich nach dem Sterben des Gotteskindes vom Himmel herkommt und zur Verfügung gestellt ist. Und dann hat er wohl mit dem erhöhten Herrn gesprochen. Und da muss der erhöhte Herr ihm das gesagt haben, was wir jetzt lesen. Er ist übrigens dann noch einmal entrückt worden, und zwar in das Paradies. Und das Paradies ist wohl nach unserer Schau und nach den Darstellungen der Schrift der lichte Teil der Totenwelt. Insbesondere nach Lukas 16. Und da ist er also einmal in die höchsten Himmel. Der dritte Himmel ist nämlich wohl jener Himmel, in dem die Wohnung Gottes ist. Nicht der Thron. Der Thron ist im Gestirnhimmel. Das ist der zweite. Und der dritte Himmel ist wohl jener Himmel, der außerhalb der Schöpfung ist, wo in einem unzugänglichen Lichte der Vater wohnt und der Sohn. Und wo wohl auch kein Engelfürst Zutritt hat. Wo nur Familienmitglieder Zutritt haben. Vater und Sohn und die Kinder Gottes. Deswegen sagt der Herr Jesus ja einmal, Wenn in meines Vaters Hause sind viele Bleibestätten, viele Wohnstätten, wofür wen denn, wenn es nur der Vater und der Sohn ist, der dort wohnt? Und er sagt weiter, und wenn es nicht so wäre, dann würde ich jetzt hingehen und würde euch diese Wohnstätten bereiten. Und wenn ich wiederkomme, dann werde ich euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wo ist er? Im Vaterhaus. Er hat also die Wohnstätten bereitet für die, die ihm in Christo einmal hier die Augen schließen und hinübergenommen werden dürfen und dann hinauf ins Vaterhaus ziehen dürfen. Und so ist er einmal ins Vaterhaus entrückt worden, der Apostel Paulus, und einmal ins Paradies. Einmal in die höchste Höhen und einmal in die Tiefen des Totenreiches. Aber in die Lichte. Es gibt eine lichte Seite des Totenreiches, wie wir von dem reichen Mann und dem armen Lazarus wissen. Und nun sagt Paulus dann, ich habe von diesem Herrn empfangen, von diesem erhöhten Herrn, wohl in dem Augenblick, als er entrückt war, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, also in jenem Augenblick, während Jerusalem schlief und schwieg und die 12 mit ihrem Herrn beisammen waren, da nahm er Brot, es war wohl am Ende des Essens, und als er gedankt hatte, brach er es und sprach, dies ist mein Leib, der ist für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Es war sein Wunsch, tut's immer wieder bitte und denkt dabei an mich. So wie ich mich mit großer Sehnsucht gesehnt habe, dass ich mit den 12 in diesem Obersaal das Mahl feierte, so sehne ich mich mit jedem von meinen Kindern, mit jedem, der einmal Glied an meinem Leibe sein wird, während der irdischen Zeit seines Lebens Gemeinschaft zu haben im Mahle. Danach sehne ich mich auch. Und darum tut das immer wieder. Und zwar tut's zu meinem Gedächtnis. So ist also dieses Mahl zunächst mal ein Gedächtnismahl. Es erinnert uns an den Tod unseres Herrn. In diesem Falle nicht an die Auferstehung, sondern an seinen Tod. Weil der Tod die Rechtstat ist, durch die wir frei sind. Die Auferstehung ist die Voraussetzung zu unserer Neuzeugung. Aber juristisch ist unsere Freiheit von aller Schuld durch den Tod des Sohnes Gottes entstanden. Und darum verkündigen wir seinen Tod. Wir gedenken seines Kreuzestodes. Und dann heißt es noch, ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Wir alle sind ein Stück von diesem Brot. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brote. Ich habe schon, wenn ich das noch kurz sagen darf, immer wieder einmal mir bewusst gemacht, dass das Brot, das wir jetzt zu uns nehmen, dieses kleine Stückchen, ist doch ein ganz gewöhnliches Brot. Hat meine Frau vorhin geschnitten. Ist ein Toastbrot, das wir etwas vorgetrocknet haben, dass es nicht hängen bleibt. Aber es ist ein ganz gewöhnliches Stück Brot. Und wenn es jetzt nicht hier dabei wäre, hätten wir es morgen früh vielleicht auf den Frühstückstisch gebracht. Aber jetzt ist es eben ausgewählt hier zu dieser Mahlfeier. Ein ganz gewöhnliches Brot. Aber in dem Augenblick, wo wir über diesem Brot beten und es segnen, verändert sich dieses Brot. Was verändert sich denn da? Wir sind heute in der Lage, sogar wissenschaftlich, eine kleine Ahnung davon zu gewinnen. Sie wissen vielleicht, dass von jedem Menschen ja eine Art Aura ausgeht. Wenn Sie einmal an einem kleinen Radioapparat gedreht haben und haben versucht, vielleicht den Evangeliumsrundfunk zu bekommen, und dann kriegt man den ja nicht ganz leicht. Und dann merken Sie, wenn Sie ihn jetzt gerade hören und jetzt bewegen Sie sich ein bisschen, dann hören Sie noch einmal besser oder schlechter. Weil schon die Bewegung eines Armes oder eine Entfernung von Ihnen Ihre Ausstrahlung verändert, die auf diese Antenne kommt. So ist von jedem Körper eine Ausstrahlung da. Die hat eine bestimmte Frequenz. Die hat nämlich Wellenform. Und je nachdem, ob es viele oder wenige Wellen sind, nennen wir das Frequenz. Und so hat auch jede Zelle ihres Leibes Frequenz. Ja, sogar jedes Molekül, und auch dieses Brot besteht aus Molekülen. Wenn wir ein ganz feines Messinstrument hätten, würden wir feststellen, dass von diesem Brot eine Strahlung ausgeht. Weil von jedem Molekül und von jedem Atom sogar eine ganz feine Strahlung ausgeht. Wir nennen sie eine Biophotonenstrahlung heute. Es gibt nur ganz wenige Messgeräte. Die kosten viele Millionen, um die messen zu können. Eines davon steht in Zürich. Und ich bin überzeugt, dass in dem Augenblick, wo der Herr dieses Brot in die Hand genommen und darüber gedankt hatte, das ist ja ein Gebet, und auch in dem Augenblick, wo wir es nachher als Teller in die Hand nehmen und es segnen, und das gleiche mit dem Wein, da verändern sich die Frequenzen. Das ist zwar immer noch Brot, das wird meines Erachtens nicht zum Leibe des Herrn, aber es bekommt die Frequenz des Leibes Jesu Christi, möglicherweise. Es ist was anderes. Und wenn wir es zu uns nehmen, dann ist ein Stück von diesem Herrn ist in Verbindung mit diesem Brot. Das wissen wir heute, und das ist für mich eine große Freude, dass wir heute sogar therapeutisch diese ausgehenden Wellen von einem Menschen verwenden können in der Medizin und sie auch diagnostisch messen und verwerten. Und nun wollen wir daran gedenken, dass der Herr Jesus gesagt hat, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und so oft ihr dieses Brot esset, verkündigt ihr den Tod eures Herrn, bis er kommt. Ein Gedächtnismahl und ein Verkündigungsmahl. Und wenn Sie nachher das Brot von dem Teller nehmen und zum Munde führen, dann denken Sie daran, dass durch das Gebet des Bruders, der jetzt darüber betet, sich etwas an diesem Brot ändert. Und deswegen ist auch unser Tischgebet so wichtig. Weil sich durch ein Tischgebet etwas an diesem Essen ändert. Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, für das wir heute sogar eine wissenschaftliche Ahnung haben, worin es bestehen könnte. Und deswegen ist das Gebet so bedeutungsvoll. Nehmen Sie Ihre Gebete ernster. Auch Ihre Tischgebete. Julius, bitte segne das Brot.
Herr Jesus Christus, du unser Herr und Haupt, du hast gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und dass du dich dahingegeben hast als wahrhaftiges Brot, als wahrhaftige Speise, dafür danken wir dir ganz herzlich. Nun segne du dieses Brot und heilige es und hab Lob und Dank dafür. Amen.
Amen. Und in der gleichen Stelle lesen wir, dass der Herr gesprochen hat zu Paulus. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahle und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Dies tut so oft ihr trinket zu meinem Gedächtnis. Und so oft ihr diesen Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Lieber Vater, nun dürfen wir, wie dieses Wort uns bevollmächtigt, diesen Kelch segnen. Und wir glauben, dass sich an diesem Wein etwas verändert. Wir glauben, dass er einem jeden, der daraus einen Schluck nimmt, zu einem besonderen Segen wird, dass Gottes Kräfte dadurch vermittelt werden, dass wir an den Tisch des Herrn damit gesetzt sind und dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, nach der er sich sehnt mit großer Sehnsucht. Danke, dass du uns dieses Vorrecht gibst, dass wir im Glauben diesen Kelch zu den Lippen führen und daraus einen Schluck tun dürfen und daraus Gottes Kraft übernehmen. Und so sei dieser Kelch und ein jeder Kelch auf diesem Brett gesegnet. Im Namen Jesu Christi.